HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. In diesen Wochen vor Weihnachten, da wird ja recht viel geschrieben, und zwar schön geschrieben, oft von Hand. Weihnachtskarten zum Beispiel, Adressaufkleber auf Päckchen und natürlich die Wunschzettel an den Weihnachtsmann. Ansonsten ist das Handschriftliche ja eher auf dem Rückzug. Im Alltag sind wir es inzwischen gewohnt, alles Mögliche irgendwo reinzutippen. Lohnt es sich also noch, schön schreiben zu lernen und zu üben? Psychologen sagen, auf jeden Fall. Etwas mit der Hand zu schreiben, ist ein ganzheitliches Erlebnis und regt andere Hirnareale an. Und siehe da, schon gibt es ja neue Trends, wie zum Beispiel das Handlettering. Hat das Schreiben eine heilsame Kraft? Dieser Frage will ich mal nachgehen im Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Schön, dass Sie dabei sind. Zunächst aber ein Blick auf aktuelle Ereignisse aus Religion und Kirche in dieser Woche. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland und auch darüber hinaus ist nun schon seit Monaten in Aufruhr. Grund ist ein Skandal am Abraham-Geiger-Kolleg, dem liberalen Rabbinerseminar, das der Universität Potsdam angegliedert ist. Es geht um Vorwürfe gegen den Leiter des Kollegs, den Rabbiner Walter Homolka. Ihm werden Machtmissbrauch und die Duldung von sexuellen Belästigungen vorgeworfen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte dazu ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben bei der Anwaltskanzlei Gerke Wollschläger. Am vergangenen Donnerstag wurden erste Zwischenergebnisse veröffentlicht.
Mehr als ein halbes Jahr hat die Kölner Rechtsanwaltskanzlei Gerke Wollschläger Vorwürfe des Machtmissbrauchs und der sexualisierten Diskriminierung im Umfeld des Potsdamer Abraham-Geiger-Kollegs untersucht. Für den Zentralrat der Juden in Deutschland haben sich nach Sichtung des vorläufigen Gutachtens die Vorwürfe des Machtmissbrauchs durch Rabbiner Walter Homolka, Gründer und Leiter des Abraham-Geiger-Kollegs, bestätigt. Am Kolleg habe nicht nur ein Klima der Angst geherrscht, sondern es sei regelrecht eine Kultur der Angst etabliert worden, sagt Zentralratspräsident Josef Schuster.
Aus dem Executive Summary, das uns jetzt vorliegt, geht eindeutig ein Machtmissbrauch seitens Rabbiner Professor Homolka hervor. Und die Konsequenz daraus muss einfach sein, die Strukturen des Abraham-Geiger-Kollegs, aber auch der anderen Organisation, in der er eine führende Rolle gespielt hat, entsprechend zu verändern.
Mehr als 70 Zeugen hat die Kanzlei nach eigenen Angaben daraufhin in den zurückliegenden Monaten, teils in stundenlangen Gesprächen, befragt. Der Zentralrat hat zuletzt deutlich gemacht, die liberale und konservative Ausbildung am Potsdamer Rabbinerseminar beibehalten und stärken zu wollen. Ein Verbleib Walter Homolkas in seinen bisherigen Ämtern sei aber nicht zu verantworten, sagt Josef Schuster.
Es gilt jetzt, hier neue Strukturen aufzubauen. Ich kann mir kaum mehr vorstellen, dass Rabbiner Professor Homolka hier eine führende Position oder führende Rolle weiter einnehmen kann.
Walter Homolka hat die Veröffentlichung der vorläufigen Untersuchungsergebnisse scharf kritisiert, da es den Vorwürfen an jeglichen Beweistatsachen fehle. Er spricht mit Blick auf das Gutachten der Kölner Kanzlei von Vorverurteilung und behält sich rechtliche Schritte gegen den Zentralrat vor. Er habe nicht rechtzeitig zu den Vorwürfen Stellung beziehen können, was die Kölner Anwaltskanzlei umgehend bestritt. In einem Brief an die Vorstände liberaler Gemeinden schrieb Homolka jetzt, er sei sich weder rechtlich noch moralisch einer Schuld bewusst. Weiter schreibt Walter Homolka, Zitat, von einer neutralen Untersuchung nach rechtsstaatlichen Standards gehe ich nicht mehr aus. Ich sehe den Versuch einer massiven politischen Einflussnahme des Zentralrats auf die Union progressiver Juden als eigenständige religiöse Körperschaft. Zitat Ende. Den Vorwurf, der Zentralrat führe eine Kampagne gegen das liberale Judentum, hatte Homolka bereits in einem Interview für die Wochenzeitung Die Zeit im Oktober erhoben. Josef Schuster weist das zurück.
Rabbiner Professor Homolka hat, und das will ich auch klar sagen, er hat große Verdienste um die Entwicklung des liberalen Judentums in Deutschland. Aber Rabbiner Homolka ist nicht das liberale Judentum. Und insoweit ist es absurd, hier von einer Kampagne gegen das liberale Judentum zu sprechen. Es geht um Vorwürfe, die konkret in diesem Fall seine Person betreffen und nicht das liberale Judentum.
Ein erster Zwischenbericht der Untersuchung zu den Missbrauchsvorwürfen am liberalen Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam beklagt zahlreiche Missstände. Der Zentralrat der Juden erwartet einen strukturellen Neuanfang in der Rabbinerausbildung, Carsten Dippel berichtete. Vor 3 Jahren hat es begonnen mit einem Projekt des Zentralrats der Juden. Ein jüdisch-muslimischer Dialog unter dem hebräisch-arabischen Titel Shalom Aleikum. Nach zahlreichen Veranstaltungen war irgendwann klar, dass das Format verfestigt und ausgebaut werden sollte. Im vergangenen September wurde deshalb die Denkfabrik Shalom Aleikum ins Leben gerufen. Der gesellschaftliche Dialog soll um das Element der wissenschaftlichen Analyse erweitert werden. Und nun hat die Denkfabrik ihren ersten Buchband veröffentlicht. Es geht um jüdische und muslimische Perspektiven auf Flucht und Flüchtlingshilfe. Das Buch analysiert das Engagement jüdischer und muslimischer Gemeinschaften und Initiativen für Geflüchtete zwischen 2015 und 2022.
Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, beschreibt die Aufgabe der neuen Denkfabrik so.
Die Denkfabrik Shalom Aleikum verfolgt das Ziel, relevante gesellschaftliche Themen zu formulieren, in jüdischer und muslimischer Perspektive zu diskutieren und wissenschaftlich zu analysieren.
Zum Beispiel, wie umgehen mit Flucht und Vertreibung. Gerade die jüdischen Gemeinden hätten viel Erfahrung damit, allein weil rund 200.000 sogenannte Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion seit Anfang der 1990er Jahre integriert werden mussten. Schritt für Schritt versuche die jüdische Community, Verbesserungen zu erreichen.
Sie verfügt über langjährige Expertise in Bezug auf Gesetzgebung, den Umgang mit Behörden, Beratung und kultursensible Unterstützung. Im Unterschied zum bisherigen Verfahren können Juden aus der Ukraine Anträge auf Zuwanderung jetzt auch in Deutschland, direkt in Deutschland bei der örtlichen jüdischen Gemeinde stellen.
Seit 2015 sind viele Ehrenamtliche auf den Plan getreten, um Menschen etwa aus Syrien und Afghanistan die Ankunft in Deutschland zu erleichtern. Es gebe dafür eine große religiöse Motivation, sagt Meltem Kulacatan, Vertretungsprofessorin Sozialpädagogik in der Migrationsgesellschaft an der Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg. Jüdisch spricht man von Tikkun Olam, die Welt besser machen. Und muslimisch?
Dass der Glaube an das Leben nach dem weltlichen Leben großes Motivationselement an dieser Stelle ist, die den Propheten Mohammed als Vorbild nehmen, dass Menschen, die flüchten müssen, nicht an die Stadtränder gedrängt werden sollen, sondern in die Mitte geholt werden müssen.
Jetzt helfen viele den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine. Dieses Engagement sei gar nicht hoch genug einzuschätzen, sagt Migrationsforscherin Meltem Kulacatan.
Dass Bottom-up-Organisationen sehr erfolgreich sind, trotz zunächst geringer materieller oder finanzieller Mittel, hier tatsächlich Strukturen, nachhaltige Strukturen aufzubauen und vielleicht auch nochmals auf neuralgische Aspekte zu gucken, die nicht sofort anvisiert werden würden.
Der Syrer Sami Al-Khoumi, der schon als Kind nach Deutschland kam, ging in Flüchtlingsheime und suchte das deutsch-arabische Gespräch. Ergebnis: kleine Refugee-Future-TV-Filme, die auf YouTube abgerufen werden können.
Hallo zusammen, wir möchten über ein wichtiges Thema mit euch sprechen, nämlich über Extremismus.
Die alten Probleme, die ich vor 30 Jahren aus Syrien mitgebracht habe, sind ja immer noch da. Sie sind nicht aufgelöst worden, sind auch nicht bearbeitet worden in der arabischen Welt. Aus der arabischen Welt kommt eine Haram, Halal, also eine Schamgesellschaft. Schäm dich, du darfst es nicht, schäm dich, guck doch mal, was die Nachbarn erzählen werden. Also nimmt man sich zurück.
Er will aufklären, dass Antisemitismus in Deutschland verboten ist, dass Frauen gleichberechtigt sind, dass Salafisten gefährliche Fanatiker sind, die nur vordergründig helfen, um unter den Geflüchteten neue Islamisten zu rekrutieren. Probleme, die noch lange nicht aus der Welt sind, sagt Nina Köhnen vom Verein Demokratielotsen.
Die Arbeit, die wir machen, ist sehr wichtig, gerade wenn jetzt die Themen hier um Antisemitismus, religiöse Radikalisierung, Prävention von Gewalt, Frauenrechten, das sind ganz zentrale Themen für das Ankommen in einer pluralistischen Gesellschaft, für die Anerkennung von Vielfalt. Politiker lassen sich nicht gerne sagen, dass es Versäumnisse in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gibt.
Offensichtlich also noch viel Arbeit für die Denkfabrik Shalom Aleikum in den nächsten Jahren.
Thomas Glatt über die neue jüdisch-muslimische Denkfabrik Shalom Aleikum. Sie hat in dieser Woche ihren ersten Buchband vorgestellt. Flucht und Engagement, jüdische und muslimische Perspektiven, erschienen im Verlag Hendrich und Hendrich. Die sogenannte Integrierte Gemeinde in München galt einmal als Vorzeigereformprojekt der katholischen Kirche. Tatsächlich entwickelte sie sich aber nach und nach zu einer Art Sekte. Die Führung regierte den Mitgliedern bis in privateste Lebensentscheidungen hinein. Sie verlangte vollen Einsatz, auch finanziell. Manche verloren ihr komplettes Vermögen. Vor 2 Jahren wurde die Gemeinschaft im Erzbistum München und Freising aufgelöst von Kardinal Marx. Vertrauliche Dokumente, die unseren Kollegen vom Bayerischen Rundfunk vorliegen, zeigen allerdings, die Missstände waren da schon lange bekannt.
Mechthild Leise kann sich noch gut erinnern an Kardinal Josef Ratzinger. Es war im April 1997 in der Villa Cavaletti in der Nähe von Rom. Mechthild Leise kochte damals für Ratzinger und seine 90 Gäste. Es war der 70. Geburtstag des späteren Papstes. Nach dem Fest bedankte sich der Kardinal. Ausgerichtet hatte das Fest die Integrierte Gemeinde. Eine Gemeinschaft, die sich als elitäre Reformbewegung innerhalb der katholischen Kirche verstand. Einer ihrer wichtigsten Förderer, eben jener Kardinal Josef Ratzinger.
Ohne Kardinal Ratzinger gäbe es die Gemeinde nicht. Er hat dafür gesorgt, dass sie kirchenrechtlich anerkannt wurde. Seinem Beispiel folgten dann andere Bischöfe. Und in den darauffolgenden Jahren, auch noch in der Zeit, als er schon in Rom war, hat er die Gemeinde aktiv unterstützt und beschützt.
Eine Gemeinschaft, die von einem Reformprojekt zu einem totalitären System wurde. Ehemalige Mitglieder berichten von arrangierten Ehen, vom Verbot, Kinder zu bekommen und vom Druck, ständig Geld zu spenden für die Gemeinde und ihre Projekte. All das steht auch in einer kirchenrechtlichen Prüfung, die der Münchner Kardinal Reinhard Marx im Jahr 2019 angeordnet hatte. Danach löste er im Jahr 2020 die Gemeinde auf. Kurz davor erklärte sich auch Ratzinger, der emeritierte Papst Benedikt XVI. Er sei über vieles in der Gemeinde getäuscht worden.
Benedikt war über Jahrzehnte, zum Teil mehrfach im Jahr bei der Gemeinde, war im ständigen Briefwechsel und auch telefonischem Austausch. Es gab auch viele private Begegnungen, dass er durchgehend getäuscht wurde. Das kann eigentlich gar nicht sein.
Die Sicht von Mechthild Leise wird von brisanten Dokumenten gestützt, die dem BR vorliegen. Nicht nur ehemalige Gemeindemitglieder hatten Ratzinger schriftlich über Missstände informiert. Auch der Münchner Kardinal Friedrich Wetter unterrichtete ihn 2003 per Brief. Im Oktober dieses Jahres ließ Benedikt XVI. Dem BR wissen, sich nicht mehr an den Brief Wetters erinnern zu können. Dabei hätte er schon damals, 2003, handeln müssen, sagt der Jesuit Klaus Mertes, der ehemalige Gemeindemitglieder betreut.
Leitungshandeln wäre erforderlich gewesen. Wenn ich als Vorsitzender der Glaubenskongregation von Bischöfen vor Ort solche Briefe erhalte, dann bin ich in meiner Leitungskompetenz angefragt. Das bedeutet, ich muss bereit sein, als leitende Person in einen schweren Konflikt hineinzugehen.
Auch der heutige Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx wusste einem von ihm unterzeichneten Brief an den Vatikan zufolge spätestens seit März 2011 über Missstände. Die kirchenrechtliche Prüfung erfolgte aber erst 8 Jahre später. Mechthild Leise.
Nicht nur Kardinal Marx, auch andere wussten seit Anfang der 70er Jahre um das, was in der Gemeinde geschieht. Und dass da nichts geschehen ist. Niemand hat eingegriffen, stattdessen wurde die Gemeinde weiterhin von Bischöfen besucht und hofiert.
Den Abschlussbericht der Prüfer hält das Erzbistum München und Freising bis heute in Teilen unter Verschluss. Etwa jene Passage, die dem Erzbistum eine Mitverantwortung attestiert. Dies zu bekennen, wäre ein wichtiger Schritt, sagt Jesuit Mertes.
In dem Moment, wo man so etwas anerkennt, muss man sein Selbstbild sehr grundlegend verändern und eben Verantwortung übernehmen, worin auch immer sie besteht. Dann kann man eben nicht mehr sagen, ja, eben die integrierte Gemeinde, ganz schlimm, was da geschehen ist, aber wir haben nichts damit zu tun, sondern dann hat man eben was damit zu tun. Also man muss die Verantwortung zugeben und dann wird es anstrengend.
Ein Interview dazu lehnte Kardinal Marx ab. Auch will er bisher nicht eine von den eigenen Prüfern empfohlene Aufarbeitungskommission zu den Vorgängen einrichten. Dabei fordern ehemalige Mitglieder genau das von Kardinal Marx. Aufarbeitung und die Übernahme von Verantwortung.
Vom Vorzeigereformprojekt zur totalitären Sekte, die Geschichte der integrierten Gemeinde in München und die Frage, welche Verantwortung bei der Bistumsleitung liegt. Ein Bericht von Christian Wölfel. Ausführlich wird diese Geschichte nachgezeichnet in einer 7-teiligen Podcast-Reihe aus der Religionsredaktion des BR. Unter dem Titel Seelenfänger im Sog der integrierten Gemeinde finden Sie alle Folgen in der ARD-Audiothek.
HR Info. Himmel und Erde.
Schreiben Sie eigentlich noch viel mit der Hand? Inzwischen tippen die meisten von uns ja mehr, als dass sie noch mit der Hand schreiben. Selbst der Einkaufszettel wird auf dem Smartphone geführt. Und zahlreiche Apps machen dem klassischen Tagebuch Konkurrenz. Aber jetzt, zu Weihnachten, da greifen viele doch nochmal zum Füller oder zum Farbstift. Die Weihnachtspost soll doch ein bisschen persönlicher und schöner daherkommen. Lohnt es sich eigentlich noch, mit der Hand zu schreiben? Und warum? Psychologen sagen ja, das sei ein besonderes ganzheitliches Erlebnis. Darum geht's heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Nicht nur zur Weihnachtszeit, die heilsame Kraft des Schreibens. Wer in diesen Wochen auch viel schreibt und sich dabei auch viel gestalterische Mühe gibt, das sind die Kinder, wenn sie ihre Wunschzettel schreiben an den Weihnachtsmann. Oder werden da auch inzwischen nur noch die digitalen Einkaufslinks weitergereicht?
Zum Glück gibt es gerade in den Tageszeitungen so viele Beilagen und Prospekte von den unterschiedlichsten Spielzeugläden. Ansonsten müsste man ja alles aufschreiben. Aber diese Arbeit kann man sich getrost sparen. Es reicht ein weißes Papier, Schere, Kleber und das Wunschzettelschreiben kann beginnen.
Dann klebe ich auf, was ich mir wünsche aus dem Prospekt. Und dann bemale ich ihn noch ganz schön viel. Dann stecke ich ihn immer in den Briefkasten. Und dann holt ihn eigentlich, glaube ich, immer das Christkind ab. Und dann kriege ich eigentlich immer die Geschenke, welche da drauf sind.
So einfach ist das. David begnügt sich aber nicht nur mit dem Kleben. Er hat auch noch ein paar Zeilen formuliert.
Ich habe dann noch geschrieben, dass er die ganzen Wünsche erfüllen sollte.
Zeitlich sehen ist die Kids nicht so eng. Das Christkind ist bestimmt flexibel.
Vielleicht 5 Tage vorher oder eine Woche.
Ich mache das immer so unterschiedlich, meistens so 2 Wochen vor Weihnachten.
Für Laurenz ist Wunschzettelschreiben Chefsache und damit auch keinerlei Missverständnisse auftauchen, spart er weder an wichtigen noch an liebenswürdigen Infos fürs Christkind.
Ich schreibe auch noch die Preise hin von den Teilen und ich schreibe noch so ein paar Sätze hin fürs Christkind, so nette kleine Sätze. Liebes Christkind, ich wünsche mir diese Sachen, hoffentlich gibst du mir sie alle.
Und dann ab mit dem Zettel in den Briefkasten, damit er von dort abgeholt werden kann. Nicht aber ohne sich vorher bei der Gestaltung desselbigen ganz viel Mühe zu geben. So ein Wunschzettel ist nämlich keine Schulaufgabe, die man einfach mal so hinschreibt. Linnea nimmt sich dafür sehr gerne sehr viel Zeit.
Ich muss ihn noch schreiben und dann noch was dazu malen. Ich gebe mir da gerne für Mühe. Ich will die Sachen ja auch bekommen. Das Christkind macht ja auch nicht rucki-zucki.
Bei so viel Kreativität gerät auch dieser Papa aus Fulda ins Schwärmen. Auch er hat natürlich als Junge Wunschzettel geschrieben und große Hoffnungen in dieses Stück Papier gesetzt.
Der Wedes-Katalog war immer mein Paradies. Da habe ich mir quasi auch angeguckt, was ich mir wünsche, aufgeschrieben, mit Seitenangabe, noch ein paar nette Zeilen dazu und dann war ich gespannt, was dabei rauskommt.
Schön, dass bestimmte Weihnachtsrituale von Generation zu Generation bleiben. Und noch schöner ist allerdings der Wunsch, der auf dem Zettel dieses Jungen ganz oben steht.
Also ich will wünschen, damit alle Leute mit ihren Kindern Weihnachten feiern und jeder ein Zuhause hat.
Also bei so vielen mühevollen Wunschzettelbotschaften, da hat das Christkind ja wirklich viel zu tun. Steffi Mosler über die Kinder und ihre Kunst, einen Weihnachtswunschzettel zu schreiben. Nicht nur zur Weihnachtszeit, die heilsame Kraft des Schreibens, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Es ist ja offensichtlich, dass wir immer weniger Handgeschriebenes aufs Papier bringen. Vieles wird in den Computer oder aufs Smartphone getippt. Aber es gibt auch gegenläufige Trends. Da nehmen sich Menschen Zeit, um besonders kunstvoll und sorgfältig zu schreiben, zum Beispiel beim sogenannten Handlettering.
Sorgsam achtet Franziska Deißler darauf, wie lang sie einzelne Striche zeichnet, wie sie den Stift hält und mit wie viel Druck sie schreibt. In ihrer Hand hält sie einen dafür besonders geeigneten Stift, einen sogenannten Brush Pen.
Das sind Pinselstifte, die dieselben Eigenschaften haben wie Pinsel, bloß eben, dass sie nicht so flexibel sind. Und da kann man gewisse Striche ganz, ganz dick machen und andere Striche wieder ganz dünn. Und dann bekommt man diesen Kalligrafie-Effekt, als ob man mit einer Kalligrafiefeder geschrieben hätte. Und das ist wirklich die Magie dahinter.
Franziska Deißler bietet regelmäßige Workshops im sogenannten Handlettering an. Sie ist fasziniert davon, mit ihrer Handschrift Karten, Kalender oder sogar Kerzen gestalten zu können, kunstvoll und genau so, wie sie es möchte. Dabei motiviert sie, dass es zwar handgeschrieben ist, aber wie gedruckt aussieht.
Ich bin dazu gekommen, weil ich 2016 in Schottland total schöne Außenwerbung gesehen habe von Bars, Cafés, Restaurants und gedacht habe, genau das möchte ich auch können.
Die Kunst des Handletterings, wie sich diese Form des Schönschreibens nennt, kann man lernen. Für den Anfang empfiehlt Franziska Deißler einen Kurs, bei dem man innerhalb von wenigen Stunden auch lernt, in welchem Verhältnis die Buchstaben zueinander stehen sollten. Lernen kann das jeder.
Selbst wenn man keine schöne Handschrift hat, kann man ein schönes Lettering gestalten, weil wir schreiben die Buchstaben nicht, sondern wir zeichnen sie. Und das ganz achtsam im Hier und Jetzt, in diesem Moment, ja, dass es Alltagskunst ist, würde ich sagen.
Tamara und ihre Tochter haben sich von der Begeisterung fürs Handlettering anstecken lassen.
Ich dachte, ja, das macht wirklich Spaß. Und jetzt sitze ich mit meiner Tochter gemeinsam zu Hause und wir sind dann Karten am Basteln.
Oft verfliegt dabei die Zeit wie im Flug. So erging es ihnen auch, als ihr erster Workshop bei Franziska Deißler zu Ende ging.
Was? Zu Ende? Können wir nicht noch weitermachen? Das macht so einen Spaß.
Und da wird das kunstvolle Schreiben mit der Hand dann fast zur meditativen Übung. Unsere Reporterin Inga Kreusch über das sogenannte Handlettering. Im Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um die Frage, ob das Schreiben nicht nur schöner aussieht als der Computerausdruck, sondern auch eine heilsame Kraft hat. Silke Heimes ist Ärztin, Autorin und Professorin für Journalistik in Darmstadt. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Ich schreibe mich gesund« und darin behauptet sie, 15 Minuten Schreiben am Tag verbessert die Gesundheit. Eine steile Behauptung, fand mein Kollege Klaus Hofmeister. Er hat mit Silke Heimes gesprochen und hat sie gefragt, ob sie das eigentlich auch belegen kann.
Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja. Ne? Aber es ist tatsächlich so. Also man hat das in verschiedenen Studien rausgefunden. Vor allen Dingen Pennebaker in Amerika war da führend. Der hat herausgefunden, dass 15 bis 20 Minuten sogar an drei aufeinanderfolgenden Tagen schon zu einer Verbesserung der Gesundheit führt.
In welchem Gesundheitsbereich wirkt das?
Ja, sowohl körperlich als auch psychisch. Hängt ja eng zusammen, das wissen wir. Aber natürlich in erster Linie psychische Erkrankungen wie posttraumatische Belastungsstörungen oder Depressionen oder Ängste.
Wie oder was muss ich schreiben, Frau Heimes, um Gesundheit zu verbessern? Also worum geht es da? Was streben Sie an?
Es gibt verschiedene Wirkfaktoren, die da eine Rolle spielen. Das allererste, was wir wohl alle kennen, ist, dass man sich etwas von der Seele schreiben kann, wie man sich auch etwas von der Seele reden kann. Nur hat man nicht immer Gesprächspartner zur Verfügung oder man möchte vielleicht auch andere Menschen nicht immer belasten mit dem, was einen selber belastet. Und da ist das Papier und der Stift sind dann natürlich eine wunderbare Alternative dafür.
Sie haben in Ihrem Buch »Ich schreibe mich gesund« so ein regelrechtes kleines Schreibprogramm, das Sie da anbieten, also so mit so Schreibimpulsen für jeden Tag. Was davon wirkt denn besonders Ihrer Erfahrung nach?
Na, Punkt 1 ist erstmal meiner Erfahrung nach, dass die Leute sich schwer tun, sich einfach hinzusetzen und loszuschreiben. Das hat sowas von weißes Blatt Papier und ich kann nicht. Und deswegen ist es natürlich hilfreich, jeden Tag einfach Schreibimpulse schon vorzufinden. Dann ist es so, dass dieses 12-Wochen-Programm deswegen auf 12 Wochen ausgelegt ist, weil man weiß, dass es etwa 10 Wochen dauert, um neue Verhaltensweisen zu etablieren.
Sie haben eben schon gesagt, ich muss mir was von der Seele schreiben. Und da kommt dann auch so das kreative Schreiben rein, also ein weißes Blatt Papier. Was bedeutet das kreatives Schreiben?
Also kreatives Schreiben ist natürlich ein ganz weiter Begriff. Und das therapeutische Schreiben, würde ich sagen, ist eine Untergruppe des kreativen Schreibens. Und es hat natürlich verschiedene Effekte. Also neben diesem, dass ich mir etwas von der Seele schreibe, trägt es häufig dazu bei, dass ich meine Gedanken und Gefühle überhaupt erstmal zum Ausdruck bringe und damit auch dann eine gewisse Ordnung oder Klärung in diese Gedanken und Gefühle bringen kann.
Ist es eigentlich egal, ob ich dabei mit der Hand schreibe oder mit der Tastatur? Was ist da Ihre Erfahrung?
Also es gibt Studien, die große Unterschiede feststellen. Dadurch, dass ich mit der Hand natürlich eine ganz komplexe Bewegung ausführe, werden mehr Hirnareale aktiviert, als wenn ich mit der Tastatur schreibe. Was wiederum dazu führt, dass eine größere Kreativität freigesetzt wird.
Schreib dich gesund. Klaus Hofmeister hat darüber mit Silke Heimes gesprochen, Ärztin, Autorin, Professorin für Journalistik in Darmstadt und Leiterin des Instituts für kreatives und therapeutisches Schreiben. Nicht nur zur Weihnachtszeit. Die heilsame Kraft des Schreibens. Das war unser Sonntagsthema heute in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss. Genießen Sie diesen dritten Adventssonntag.